Diese Episode wird gesponsert von Ravio. Ravio ist die Lösung für vertrauenswürdige Benchmarks für eure Compensation- und Gehaltsstruktur. Ravio vertrauen schon hunderte Tech-Unternehmen in Deutschland. Mehr Infos dazu gibt's am Ende der Sendung und in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika. Liebe Community, zur heutigen Folge noch eine kurze Info am Rande. Anjali und ich sind natürlich weder Steuer- noch Rechtsberaterin. Wenn ihr also ein solches Thema auf dem Tisch habt und hier nochmal rechtssicheren Rat haben möchtet, eine Einschätzung haben möchtet, dann bitte verlasst euch nicht auf diese Folge, sondern kontaktiert nochmal eure Steuerberaterin bzw. Juristin. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute mit Annika und mir. Ich freue mich ganz besonders, weil heute haben wir eine Mini-Deep-Dive-Folge, passend zu der Folge von letzter Woche Compensation. Und weil meine liebe Freundin Annika Expertin auf dem Thema ist, haben wir heute die Folge so aufgebaut, dass ich sie interviewe. Herzlich willkommen, Annika.
Vielen lieben Dank, Anjali. Ich freue mich sehr, heute als Teil-Host, Teil-Gästin am Podcast teilzunehmen. Ich bin schon ganz aufgeregt, was du mir heute für Fragen stellen wirst.
Wir haben letzte Woche ja ganz klassisch darüber geredet, was Compensation für HR bedeutet, was diese klassischen Vergütungsbestandteile sind. Und heute machen wir eine Sonderfolge zu STIs und LTIs. Annika, schon mal die erste Frage. Was ist das denn und warum sind schon wieder englische Abkürzungen da?
Das ist eine sehr gute Frage, Anjali. STI steht für Short-Term Incentive, also Kurzzeit-Incentivierung. Sprich, alles an Incentivierung, was eher kurzfristig und ich persönlich würde dazu immer sagen, auf einen Zeithorizont so von wahrscheinlich 12 Monaten in etwa ausgerichtet ist. Und dann ist das LTI, das ist ein Long-Term Incentive, also Langzeit-Incentivierung. Und da gibt's ganz verschiedene Mechanismen, wie man die aufbaut. Es gibt Programme, die sind auf 18 Monate ausgelegt. Es gibt Programme, die sind auf 3 Jahre ausgelegt. Es gibt aber auch Programme, die auf 6 bis 8 Jahre ausgelegt sind. Und wie ihr euch jetzt schon denken könnt, sind das ganz häufig Programme, die mit Aktien, mit virtuellen Aktien zu tun haben. Und häufig gerade die LTIs, Seniorenführungskräftenmanagement, angeboten werden. Aber das Ganze erweitert sich gerade.
Vielleicht, wenn wir einen Schritt zurückgehen, wir machen das ja, weil wir das Gefühl haben, dass das unsere Mitarbeitenden besser bindet als reines monatlich ausgezahltes Gehalt. Oder warum machen wir das?
Besser bindet und natürlich auch mehr an den Unternehmenserfolg incentiviert. Nehmen wir jetzt mal so das Beispiel von, man steigt ein, das Unternehmen ist vielleicht noch in einer Größe von ungefähr 100 Mitarbeitenden und hat aber ganz, ganz starke Wachstumspläne. Dann habe ich ja zum einen das ganze Thema Bonus, sprich irgendwie, ich habe ein Umsatzziel, manche Unternehmen nehmen auch individuelle Ziele und zahle den dann Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres aus, je nachdem, wie meine rückwirkende Performance vom Unternehmen dann war.
Wenn wir vielleicht einmal anfangen bei diesem klassischen Bonus, der am Ende des Jahres gezahlt wird. Ich würde gerne einmal kurz besprechen, was gibt es da für Optionen, ohne jetzt viel ins Detail zu gehen. Du hattest es ja schon angedeutet, es gibt einmal den Unternehmensbonus, wo man einfach sagt, am Ende des Jahres kriegt jeder, wenn wir unser Ziel erreicht haben, x Prozent. Da einmal als HR-ungeschminkt Service-Tipp. Wenn ihr Boni am Ende des Jahres habt, ob die jetzt individuell oder unternehmensweit sind, wichtig ist, es ist eure Verantwortung als Unternehmen oder Personalabteilung, diese Ziele zu kommunizieren. Wenn ihr die nicht kommuniziert, gelten die automatisch als erreicht. auf Mitarbeitendenseite. Das heißt, ich habe, sagen wir, 50% Unternehmensziele, 50% individuelle und meine Vorgesetzte sagt jeden Monat, die definieren wir nächsten Monat. Und wir definieren die nicht und definieren die nicht und auf einmal ist Juli und dann werden die Ziele definiert. Dann ist das Ende des Jahres, dann könnte ich im Streitfall sagen, die Ziele von Januar bis Juli gelten als 100% erreicht, weil ich wusste ja gar nicht, woran ich arbeiten musste. Gerne wird das von Vorgesetzten ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Am Ende des Tages bedeutet kein Ziel, keine Zieldefinition, 100% Bonuserreichung. Macht ja auch Sinn, ne?
Es macht total Sinn. Ich selber muss jetzt dazu sagen, ich habe wenig mit Individualboni gearbeitet und bin auch, wie man jetzt wahrscheinlich raushört, überhaupt keine große Freundin davon.
Boah, ich muss gerade niesen, aber...
Sozusagen allergisch gegen individuellen Bonus.
Okay, der war gut. Das schneiden wir bitte nicht raus. Warum bin ich selber persönlich kein Fan davon? In einem Unternehmen arbeiten alle auf ein Ziel hin, und zwar das Unternehmen entsprechend erfolgreich zu machen. Und da hat jedes einzelne Team einen gewissen Beitrag zu im Unternehmen. Und bei einem Team ist das die finanzielle Performance. Beim nächsten Team ist es, die richtigen Personen einzustellen. Das nächste Team kauft beim Onlineshop beispielsweise das richtige Sortiment ein. So. Und für meine Begriffe ist es ja müßig, den Teams individuelle Boni zu geben, sondern eigentlich finde ich, ein Bonus, der sich an der Unternehmensperformance viel, viel sinniger ist, um die Zusammenarbeit zu unterstützen. Und ja, ein bisschen allergisch auf Individualboni bin ich schon. Es gibt genug Branchen, wo das total üblich ist, Unternehmensberatungen beispielsweise. Kann ich verstehen, dass man das so aufbaut. Ich finde jetzt im klassischen Unternehmenskontext bin ich immer pro übergeordnete Unternehmensziele.
Jein, wir haben ja vor einigen Folgen mit der Bianca Lammers über Kulturwandel gesprochen. Und ich habe gute Erfahrungen darin, wenn man eine Kultur ändern möchte, dass man das an solche Ziele baut. Also was wir einmal gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, die individuellen Ziele der Führungskräfte sind sehr klar an so etwas gebaut wie: jeder hat ein One-on-One mit seinen Leuten. Ihr macht mindestens eine Value-Initiative. Jedes Team hat ein Team-Meeting. Also das klingt jetzt natürlich aus einer, ich sag mal, erwachsenen Unternehmensperspektive wie No-Brainer, zu sagen, natürlich hat jeder ein One-on-One mit seinen Mitarbeitenden. Ich fand es in dem Szenario total gut, weil man nochmal die Dringlichkeit dahinter gemacht hat. Also weil man wirklich kommunizieren konnte, uns als Unternehmensführung ist es wichtig. Ich habe aber dann, und da stimme ich dir total bei, nach 2 Jahren das dann abgeschafft und es nur noch an den Unternehmenserfolg geknüpft. Warum? Zum einen ist es unendlich viel administrative Arbeit für HR, diese individuellen Ziele auszurechnen und abzufragen. Und wie so oft haben wir das Thema, wie wird das denn objektiv bewertet? Also sitzt da jemand wirklich und fragt dann alle Mitarbeitenden, hattest du jetzt 52 One-on-Ones im letzten Jahr? Auch da finde ich wichtig, denk darüber nach, was für eine Message die du sendest damit. Also wenn alle Führungskräfte irgendwie ein halbes Monatsgehalt oder ein Jahresgehalt kriegen, wenn das Unternehmensziel erreicht wird und aber alle Mitarbeitenden nichts, das sendet ja eine sehr klare Message, wer hier verantwortlich ist für den Unternehmenserfolg. Und dann fragt man sich auch, warum sind die Leute nicht empowered und brennen nicht fürs Unternehmen? Was ich total gut fand, war, ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da haben sie gesagt, wenn wir unsere Ziele erreichen, kriegt jeder 15% als Bonus. Alle. Das finde ich gut. Ich glaube, ich fände es sogar noch besser zu sagen, alle kriegen den gleichen Betrag.
Wenn man Boni auch auf Individualteams eben vergibt, es fördert in der Kollaboration auch einfach Silo-Denken und es fordert, und das finde ich total menschlich, dass wir als Team unsere individuellen Boni möglichst groß ausfallen lassen. Und egal wie durchdacht dieses Bonussystem ist, du wirst immer irgendwo ein Loophole finden, wo man sagt, das führt zu Eigenoptimierung und nicht im Sinne aufs große Ganze. Das Nummer 1. Und Nummer 2, ein Bereich, den ich da nochmal gerne ausnehmen möchte, sind Sales-Teams. Ich finde, bei Sales wiederum ist es glasklar, dass man sagt, man vergütet auf Kommissionen, man vergütet auf Boni, kann einzelne Bereiche auch temporär mal unterschiedlich gewichten, je nach Unternehmensziel. Ich finde, Sales ist, was die Boni angeht, nochmal was anderes.
Bin ich 100% bei dir, wäre für mich aber unter der Kategorie Provision. Was ich noch sagen möchte, weil du es gerade gesagt hast, gerade individuelle Teamzielvereinbarungen, gerne widersprechen die sich zu einem anderen Team. Und dann darf man sich wieder nicht wundern, wenn eben nicht die Kollaboration großgeschrieben wird im Unternehmen, sondern wenn es dann ist, ich optimiere auf mich, also gerade das, was du gesagt hast. Deswegen, ich wäre da immer vorsichtig, immer das Thema kurzfristige Fokussierung, also wenn ich jetzt nur auf Marge optimiere, aber auf Kosten der Kundenzufriedenheit zum Beispiel, was macht das im Longterm? Das muss man sich alles überlegen. Und aus HR-Sicht, bitte überlegt auch, wie viel administrativer Aufwand hängt an dieser Zieldokumentation. Also wenn ich rechne, wie viele Stunden ich in irgendwelche Bonuslisten investiert habe, weil dann rückwirkend Erhöhung und da aber im Oktober und gerechnet wird, aber erst nach Jahresabschluss, Fehlerquellen ohne Ende und eben auch unendlich viel Ressourcen. Und deswegen, weil wir eben die Nachteile haben, kurzfristige Fokussierung, Demotivation bei Nichterreichung von Zielen, potenzielles Silo-Denken, Optimierung auf das Ziel, nicht auf den eigentlichen Sinn, gibt es Long-Term-Incentives.
Halt, ich möchte noch eine andere Sache zu den Boni hinzufügen gerne. Und zwar gibt es eine Regelung, die finde ich gerade aktuell in dem Bereich Software as a Service und schnell wachsenden Unternehmen in aller Munde ist. Und zwar heißt das ganze Thema Rule of 40, dass man sagt, in Summe, wenn ihr euch Wachstum und eure Marge anguckt, müsst ihr auf 40 kommen. Beispielsweise, man hat ein Wachstum von irgendwie 20% und hat eine Marge von 20%, dann kommt man auf 40, dann ist es total klasse. Im Jahr drauf sagt man aber, wir investieren total in Wachstum. Das geht zu Kosten unserer Profitabilität. Bedeutet zum Beispiel, dass man sagt, ich habe ein Wachstum von 40%, habe dafür aber quasi keine Marge, also bin da bei null. Kommst du aber auch auf 40, dass man sagt, naja, in dem Jahr wurde eben das Wachstum priorisiert. Für Unternehmen in starken Wachstumsphasen, wenn man da mit Cashboni arbeitet, finde ich das einfach einen richtig, richtig smarten Ansatz, das so zu machen und einfach auch die Volatilität unterschiedlicher Unternehmensphasen mit einzubeziehen. Ich höre das nämlich aktuell an allen Ecken und Enden mit, wir incentivieren über die Rule of 40.
Vielen Dank dafür. Dann gehen wir wirklich zu den Long-Term Incentives. Ihr wisst, ich komme immer gerne aus der Kulturperspektive. Was ich sehr kritisch finde, ist, wenn individuelle Teams mit einem Bonus ausgezeichnet werden für etwas, was Teil ihrer Job Description ist. Also extra Arbeit vergütet im Sinne von, wir hatten jetzt einen Umzug, das Office Management kriegt einen Bonus dafür, dass sie den Umzug gemanagt haben, oder der Einkauf kriegt einen Bonus dafür, dass sie so und so viele neue Kunden ongeboardet haben, wenn der Rest des Unternehmens nie nach so individuellen Cash-Boni vergütet wird.
Ich bin nicht pro, was das angeht. Wir hatten das ja auch schon in Staffel 1, das Thema Boni für Recruiting. Also ja, sollten wir für Einzelpositionen einen Bonus aussprechen, dass jemand eine neue Person ins Unternehmen heiert? Ganz, ganz großes Veto von meiner Stelle, weil du gibst ja auch keinem Bäcker irgendwie einen Bonus, weil die Person ein Brötchen backt.
Naja, du machst jetzt so einen Witz drüber, aber ich wollte mal gerade sagen, HR ungeschminkt, die Momente, wo du als HR Operations extra Arbeit leistest, sind meistens die, die nicht bonifiziert werden. Massenentlassung. Weißt du, diese Themen, wo du unheimlich viel Stress hast als HR und wirklich viel schief gehen kann, kannst ja auch nicht sagen, hey, ich habe gerade 500 Leute gekündigt und keiner hat geklagt, wo ist denn mein 5.000-Euro-Bonus? Das nur aus HR-Sicht, wir sind da keine Freundinnen von. Nochmal die Nachteile von Short-Term-Incentives, kurzfristige Fokussierung, mögliche Demotivation, wenn die Ziele nicht realistisch sind. Potenzielle Probleme in der Beurteilung. Mein Vorgesetzter beurteilt viel kritischer als die Vorgesetzte im anderen Team. Förderung von Silo-Denken. Und eben, wenn es nicht die Rule of 40 ist, vielleicht auch wirklich Ziele so, dass sie in der langen Sicht dem Unternehmen schaden. Und die potenzielle Bindung, die dadurch erreicht wird, ist ja maximal das eine Jahr. Und deswegen gibt es nicht nur Short-Term-Incentives, sondern auch
Long-Term-Incentives. Anjuli, ich muss jetzt noch einmal eine Sache ergänzen dazu. Du hattest es ja gerade so schön auf HR gemünzt und ich möchte gerne nochmal meinen Senf dazu tun, was Anjuli gerade sagte mit die Ziele können dem Unternehmen auch schaden. Wenn ihr als HR-Verantwortliche gerade darüber nachdenkt, ob ihr zum Beispiel Boni fürs Recruiting für Einzelpositionen darauf, dass die Position gefüllt wurde, einsetzen sollt. Ich finde, das ist ein wundervolles Beispiel von dem Unternehmen Schaden long term, weil du incentivierst ein einzelnes Team darauf, die Position so schnell wie möglich zu schließen. Ist das die beste Person, die die dann ins Unternehmen holen? Ich glaube, es gibt Fälle, die werden trotzdem richtig gut besetzt. Es gibt aber auch genug Fälle, wo man sagt, okay, langfristig kann sowas einem Unternehmen total schaden. Und jetzt ist auch gut von mir mit den Boni. Ich wollte es nur noch mal sagen als Beispiel zu Agile Operations.
Ich mache jetzt zum dritten Mal die Überleitung. Ich mache sie nicht zum vierten Mal. Das heißt, wir wissen, Short-Term-Incentives motivieren und binden in der Annahme mehr als nur monatliches Gehalt. Es gibt durchaus Vorteile für Short-Term-Incentives. Zum Beispiel, wenn wir sagen, alle Leute erhalten einen Bonus am Ende des Jahres, wenn die Ziele erreicht sind. Wichtig ist hier, überlegt euch, welche Message senden wir mit, wenn wir nur Führungskräfte incentivieren oder sehr unfaire Incentives machen und potenzielle Nachteile. Annika hat es eben schon sehr schön beschrieben. Überlegt euch, was genau fördern die Ziele für ein Verhalten und überlegt euch auch, was passiert, wenn Ziele nicht erreicht werden oder unterschiedliche Bewertungsgrundlagen sind. Das macht ja auch immer was mit der Kultur. Wenn ich meinen Bonus nur 50% kriege, weil ich zum Beispiel eine Vorgesetzten habe, der strenger bewertet und jemand anderes ist sehr lasch in der Bewertung. Aber neben den Short-Term-Incentives gibt es natürlich auch Long-Term-Incentives, die genau da ansetzen und diese Nachteile ausgleichen wollen. Liebe Annika, was gibt es denn für LTIs?
Das ist eine sehr gute Frage, liebe Anjuli. Ich würde jetzt einmal unterscheiden, LTI, Long-Term Incentive, und würde hier sagen, dass das Equity-basierte Vergütungsmodelle sind. So. Und kurze Fußnote, es gibt bestimmt auch Cash-basierte Long-Term Incentives, also dass man sagt, man möchte einen Cash-Bonus über irgendwie 6 Jahre strecken. Worauf wir uns heute fokussieren, ist die anteilsbasierte Vergütung. Das kann Nummer eins sein, sogenannte virtuelle Beteiligung. Das bedeutet, ich habe ein Unternehmen, was noch nicht an der Börse ist, was ja den meisten Unternehmen so geht. Und man sagt trotzdem, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden sogenannte Anteile vom Unternehmen haben und damit an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren können. Und da es ja diese Anteile noch nicht, ich sage es jetzt mal vereinfacht, zu kaufen gibt, sind diese virtuell. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Und zwar sind das Unternehmen, die wirklich bereits an der Börse sind, wo man sagt, man gibt wirklich richtige Aktien raus. Diese können entweder echte Aktien in dem Moment sein, wenn man sie rausgibt, oder können auch da virtuell gehalten werden. Die Aktien werden quasi den Mitarbeitenden gutgeschrieben und dann sagt man beispielsweise, die sollen jetzt über 3 Jahre sich ziehen und einmal im Jahr über 3 Jahre wird dann quasi ein gewisser Betrag verfügbar, ein sogenanntes Vesting, und die Person bekommt an der Stelle echte Aktien vom Unternehmen.
Wenn wir einmal vorne anfangen bei dem WESOP, was ja sicherlich relevant für die Mehrheit der Zuhörenden ist, einfach weil mehr Unternehmen nicht an der Börse sind als an der Börse. ohne jetzt zu viel ins Detail gehen zu wollen, wie man so den Wert von einer virtuellen Aktie bestimmt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich das geschenkt kriege vom Unternehmen, also dass sie einfach sagen, hier sind 40 WSOPs oder was ist denn ein realistischer Wert? Welche Größenordnung kriege ich denn an so einem WSOP?
Das kann total variieren. Das kommt immer auf die Unternehmensfinanzierung an und auf den Wert eines einzelnen Anteils. Irgendwie kann ein Anteil 30.000 Euro wert sein oder drei. So, da geht alles. Und es gibt auch die Möglichkeit, die Programme können ganz unterschiedlich strukturiert sein. Das kann entweder sein, dass man sagt, okay, ihr bekommt x Anteile. Oder man kann an der Stelle auch sagen, ihr bekommt einen virtuellen Cashwert. Also beispielsweise, man sagt, du kriegst 20.000 Euro. Und dann schaut man, was ist der Durchschnittswert quasi eines Anteils. Beispielsweise, um jetzt die Rechnung einfach zu machen, kriegst 20.000 Euro. Der Durchschnittswert ist irgendwie 20. So, das bedeutet, du hast 1.000 Anteile.
Damit komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Ich habe es schon erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, kauf doch die WSOPs von mir. Also nimm einen Teil deines Gehaltes, verzichte darauf, nimm zum Beispiel deinen Jahresbonus und wandel den in WSOP um, sodass du den nicht ausgezahlt kriegst. Was hältst du denn von diesem Ansatz?
Habe ich das richtig verstanden? Man tauscht quasi seinen Bonus gegen einen WSOP.
Genau. Oder sein Gehalt sogar.
Ich persönlich finde sowas eine coole Alternative, weil man die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mitarbeitern und die unterschiedlichen Wachstumsphasen von Unternehmen nochmal mit in den Blick nimmt. Die Idee hinter dem Ganzen ist ja, dass das Unternehmen entweder mal an die Börse geht oder gekauft wird und man davon dann eben einen größeren Betrag bekommt, wenn man Anteile an dem Unternehmen hält. Das ist natürlich mit ganz vielen Wenn und Abers und vielen Variablen verbunden, die nicht in der eigenen Hand liegen. Und diese Möglichkeit, das zu switchen, finde ich extrem gut. Stell dir vor, du sagst, ich bin total happy, dass ich im wachstumsstarken Unternehmen arbeite. Nichtsdestotrotz habe ich gerade ein Haus gekauft und irgendwie würde ich gerne eine Sondertilgung machen. Vielleicht ist das dann der Moment, wo die Person sagt, ich hätte viel lieber, vielleicht einen Tick weniger, aber ich hätte das gerne jetzt und nicht potenziell ganz viel in 6 Jahren. Man möchte einfach dieses Risiko nicht eingehen. Und dann gibt's ja auch Möglichkeiten, wo man sagt, ganz ehrlich, ich komme gerade wunderbar aus mit meinem Gehalt, ich bin happy mit allem, was da ist, ich glaube ans Unternehmen, ich sehe mich hier auch noch in 10 Jahren arbeiten, ich setze jetzt gerade voll aufs Wachstum und möchte gerade gerne am Unternehmenserfolg partizipieren und möchte deswegen das WSOP. Ich finde, das Ganze muss gut durchdacht sein, damit es auch wirksam ist und sollte irgendwie klar kommuniziert sein, mit welchem Faktor kann man tauschen, wie wird der Faktor ermittelt und so weiter und so fort. Ich finde auch da, dass die seniorigste Führungsebene im Unternehmen, wenn alle irgendwie am Unternehmenserfolg beteiligt sind, sollten auf keinen Fall alle ihre Anteile tauschen dürfen. Ja, ich finde, das wird für mich ein total falsches Signal setzen. Aber eine gewisse Flexibilität offen zu halten, finde ich total gut.
In dem Szenario, wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich es auch total fair. Wo ich immer mit Vorsicht dabei bin, ist Unternehmen, die weit weg sind von einem IPO. Also wo man weiß, das ist Zukunftsmusik. Und dann zu sagen, bitte tausch deinen Bonus gegen diese sehr virtuelle, theoretische Option. Gerade wenn das nicht zu Ende definiert ist, finde ich immer schwierig. Habe ich schon erlebt, dass einfach so ein diffuses war, wenn du mir 5.000 Euro von deinem Bonus gibst, ich verrechne das dann in der Zukunft so, dass es fair ist. Also ich glaube, man muss sich da einmal wirklich mit dem Vertragswerk auseinandersetzen. Und gerade diese WSOP-Verträge, das ist ja sehr, sehr kompliziert. Und ich finde immer ganz wichtig, es darf kein Druck aufgebaut werden. Also ich finde es schwierig, wenn mitschwingt, wenn du nicht deinen gesamten Bonus und im besten Fall noch dein Dezembergehalt in das WSOP investierst, dann gehen wir davon aus, du bist kein loyaler Mitarbeitender.
Genau das ist die Sache. Ich habe schon so viele Konversationen auch mit Leuten geführt, ohne dass Druck aufgebaut wurde, die einfach meinten so, du, wenn ich damit jetzt zur Geschäftsführung gehe und sage, ich möchte das irgendwie tauschen, ist das nicht das total komische Signaling? Ich will ja nicht kündigen, ich möchte beim Unternehmen bleiben, ich finde hier alles toll. Also dieses Kopfkino bei Menschen geht an der Stelle sowieso schon los, ja. Und das finde ich ganz wichtig, das dann proaktiv zu kommunizieren und zu sagen, passt mal auf, jeder hat ganz viele individuelle Gründe, warum man eben eine individuelle Vergütungsleistung in dem Moment bevorzugt vor einer anderen. Und diese individuellen Gründe gehen auch einfach mal keinem was an. Dafür muss man sich auch nicht rechtfertigen an der Stelle, sondern haltet im Kopf, es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum jemand ein Modell wählt. Und man sollte vielleicht nicht gucken und sagen, ah ja, ich mache jetzt eine Fluktuationsprognose. Ich gucke jetzt mal, wer von meinen Führungskräften jetzt irgendwie anfängt, Long-Term in Short-Term-Incentive zu tauschen. Ich gebe euch Brief und Siegel, das wird nicht immer aussagekräftig sein und ist auch nicht fair.
Vielleicht müssen auch nicht einfach alle wissen, wie das Verhältnis ist. Vielleicht weiß das eine Person im Personal und dann gibt es gar keine Übersicht. Also das wäre ja am allerschönsten, wenn vielleicht die Geschäftsführung gar nicht weiß, ob die Annika jetzt 5, 15 oder 0 WSOPs investiert. Achtet mal drauf, wie es kommuniziert wird und wie es wirklich ist. Also wenn es so dargestellt wird, wie wir schenken euch Anteile und dann muss ich meinen Bonus investieren, dann ist es kein Geschenk, sondern dann ist es ein Tausch. Und ähnlich ist es mit den echten Aktien. Also ich habe schon Aktien angeboten gekriegt, die 4 Jahre gewestet haben, wo ich die nicht in mein eigenes Depot nehmen durfte, sondern ein Depot, was vom Arbeitgeber gegeben wurde, wo ich die auch nicht rausholen konnte vor den 4 Jahren und weiter westen konnte. Manchmal wird es schöner verpackt, als es wirklich ist. Aber ich habe eben selber gemerkt, ich habe schon mit dem Wort Vesting um mich geworfen und Depot. Annika, kannst du vielleicht ganz kurz mal erklären, wie das laufen würde, wenn ich eine echte Aktie von einem Unternehmen habe, aber die jetzt noch 4 Jahre oder 3 Jahre vesten muss? Was bedeutet das denn?
Vesting bedeutet quasi nichts anderes als die Zuteilung von Aktien. Dieser ganze Bereich anteilsbasierte Vergütung ist eine absolute Büchse der Pandora und wir kommen auch gleich nochmal dazu, warum das kein alleiniges HR-Thema ist.
Oder vielleicht gar kein HR-Thema, möchte ich an dieser Stelle einwerfen.
Da können wir ja gleich nochmal drüber diskutieren. Ich finde aber definitiv ein Schulterschlussthema mal wieder mit Finance, Legal und der Geschäftsführung. Gehen wir jetzt mal mit der ganz typischen Version raus. Wir sprechen von ganz normalen Aktien. Wir haben jetzt keine exotischen Options mit irgendwie sonst was für Hurdles parat, sondern ganz normale Aktien. Wir nehmen wieder diese 20.000 Euro Betrag und wir nehmen wieder die 20 Euro Durchschnittspreis. Jetzt sagen wir, es ist irgendwie Januar 2025. Ein Mitarbeitender bekommt eben als anteilsbasierte Vergütung für das Jahr 20.000 Euro in quasi Anteilen. Das Ganze soll über 2 Jahre vesten. Was genau bedeutet das eigentlich? In der Regel nimmt man dann diese 20.000 Euro, man teilt sie wieder durch die 20, kommt man auf 1.000 Anteile. Diese 1.000 Anteile werden dann den Mitarbeitenden zugeteilt und bleiben in der Regel dann erstmal virtuell. Also die sind dann in dem jeweiligen Depot. Das ist dann auch nicht das private Depot, was ihr bei irgendeinem Broker habt, sondern das ist dann wirklich ein spezielles Firmendepot, wo alle Mitarbeitenden dieser Firma ihre Aktien halten. Und dann kriegt der Mitarbeitende im Januar 2026, dann ist das erste Vesting rum. Gehen wir davon aus, die vesten halb-halb, lineares Vesting nennt man das, dann bekommt die Person im Januar diese ersten 500 Anteile brutto zugeteilt. Wie viel wert sind die denn dann? Man nimmt diese 500 Anteile und dann multipliziert man die wieder mit dem Aktienwert zu dem Moment der Zuteilung. Also wenn die Aktie immer noch dann 20 Euro wert ist, dann kommt man gleich raus wie zur Zuteilung. Wenn sie nur noch 10 Euro wert ist, dann hat man entsprechenden Wertverlust. Wenn sie 30 Euro wert ist, dann hat man entsprechenden Wertgewinn. Und ein Jahr später passiert dann die zweite Zuteilung, in der Regel auch da als Mitarbeiterbindungsinstrument, dass man sagt, naja, wir binden auch eben langjährige Mitarbeitende nicht nur über den Unternehmenserfolg, sondern eben auch dadurch, dass wir sagen, ihr kriegt nicht alles heute, jetzt und sofort, sondern ihr habt hier diesen Wert und wir incentivieren euch langfristig dabei zu bleiben. Deswegen vestet das über einzelne Jahre.
Das Vesting, passiert es nur auf Zeit oder hängt da noch irgendwas anderes dran?
Da kann auch wieder ganz viel dran hängen. Die meisten basieren auf Zeit. Es gibt dann aber auch wieder Beispiele mit virtuellen Optionen, nehme ich jetzt als Beispiel, wo ein Minimum-Aktienkurs nach 2 Jahren Voraussetzung ist, dass das Programm überhaupt was wert ist, in Anführungszeichen. Sonst geht man bei 0 Euro raus. Man kann das Ganze auch nochmal anreichern, indem man sagt, man kriegt einen virtuellen Wert und den kriegt man in 4 Jahren und den kriegt man aber nur, wenn der Aktienkurs irgendwie mindestens Wert X erreicht hat und wenn wir auf dem Umsatzwachstum, weiß ich nicht, mindestens 80% unsere Ziele erreicht haben und auf Profitabilität auch. Also man kann diese Themen beliebig komplex ausbauen, aufbauen, beliebig auch verbasteln. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich dem bewusst macht, je komplexer man diese Programme aufsetzt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Gegenüber überhaupt nicht mehr checkt, was genau sind eigentlich die jeweiligen Treiber, die mein Gehalt, meinen Bonus ausmachen. Das ist der Moment, wo für meine Begriffe solche Programme auch einfach nicht mehr wirksam sind, weil die Leute sich sagen, okay, das ist so komplex, keine Ahnung, wovon das abhängt. Ich mache jetzt einfach mal oder vielleicht ich bin total frustriert und fühle mich chronisch unterbezahlt.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben das Vesting, das ist meistens auf Zeit, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Dann, wie Annika gesagt hat, gibt es noch manchmal eine Schwelle, wo man sagt, das passiert aber nur, wenn der Aktienwert X übertreten ist oder was auch immer. Was ich noch oft erlebt habe, ist die sogenannte Bad und Good Lever Clause und zu der habe ich sehr viel Meinung, aber vielleicht fangen wir vorne an. Es gibt manchmal Aktienprogramme. Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei echten Aktien auch so ist. Ich weiß, dass es bei WESOP ganz oft so ist, dass man sagt, wenn du ein Bad Lever bist, dann erlischt dein Anspruch. Und wenn du ein Good Lever bist, dann nicht. Surrealerweise für mich bedeutet Bad Lever, du kündigst, und Good Lever heißt, du wirst gekündigt. Das heißt, ich kriege meinen Anspruch, wenn ich gekündigt werde, was ich ja nicht werde, wenn ich gute Arbeit mache. Wenn ich jedoch gute Arbeit mache und aber entscheide, dass ich mir einen neuen Arbeitgeber suche, dann verfällt nicht nur der zukünftige Anspruch, sondern der, der auch bereits gewestet ist. Und das ist für mich etwas, was ich komplett surreal finde und auch richtig unangenehm auf die Arbeitskultur. Mhm. Weil das bedeutet ja, dass es kein Szenario gibt, in dem man sich gut trennt. Und wir werden noch viel darüber reden, Exit Management. Aber das war immer was, wo ich dachte, da sorgt ihr doch dafür, dass die Leute einfach bis zu dem Tag des Vestings warten und dann kündigen.
Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das aufzuziehen. Auch da, wie ihr rechtlich einen Good oder einen Bad Lever definiert, bleibt erstmal euch und dem Unternehmen offen. Es gibt Unternehmen, die sagen, du bist ein Bad Lever, wenn du von dir ausgehst. Es sagen Unternehmen, du bist ein Bad Lever, nur wenn du von uns mit Vorsatz, also for reason gekündigt wirst, sprich du hast irgendwie wirklich was angestellt. Also es gibt ganz unterschiedliche Ziele, auf die quasi ein solches Programm und ein solches Vesting ausgelegt sind. Jedes dieser Ziele kommt immer mit irgendwo einem, ich sag mal, Downside an der Seite. Also ihr werdet merken, irgendeinen Tod müsst ihr sterben. Wenn ihr sagt, jemand ist nur Good Lever, wenn die Person von euch gekündigt wird, was ist dann ein Tod, den ihr sterben müsst? Das könnte sein, dass die Person eben eine Aufhebung provoziert, wenn er oder sie keine Lust mehr hat, bei euch zu arbeiten oder gehen möchte, oder aber total unmotiviert seine Zeit absitzt, bis irgendwie das Vesting stattfindet. Wenn ihr an der Stelle sagt, okay, eine Person ist ein Good Leaver, auch wenn sie von sich aus selber kündigt, und nur ein Bad Leaver, wenn wir mit einem Grund kündigen, naja, dann habt ihr irgendwie das Problem, dass ihr sagt, naja, das ist überhaupt kein Bindungsinstrument mehr an dieser Stelle, sondern die Person wird dann ja den Teilanspruch mitnehmen, auch wenn er oder sie kündigt. Es gibt keine perfekte Ausdefinition von dem Programm. Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn man sowas aufsetzt, dass man sich einmal zusammen, und da kommen wir ja gleich zum Thema Aufsetzen, zusammen mit der Geschäftsführung sagt, welches Ziel soll dieses Programm gerade erfüllen? Wurde das Unternehmen beispielsweise gerade gekauft und man sagt, pass mal auf, würde jetzt irgendwie 50% des Managements nach dem Zukauf des Unternehmens gehen, wäre das ein massiver Schaden für den Unternehmenswert. Deswegen ist mein Ziel jetzt erstmal die nächsten x Jahre alle möglichst im Unternehmen zu halten. Dann kann das total Sinn machen, das Programm eben wie in diesem Beispiel aufzusetzen und die Austrittsbarriere möglichst hoch zu machen, ja. Man muss es sich wirklich ganz genau situativ anschauen und man muss auch immer im Kopf haben, welche Risiken oder welche Türen mache ich mir damit dann eben auf.
Aber let's be realistic, wenn es nicht gerade der Fall ist, dass jemand den goldenen Löffel geklaut hat und ich einen Aufheber mache, meistens wird ja in diese Aufheber das Vesting mit rein verhandelt. Und damit ist es halt super oft so, dass die Leute, die gekündigt werden über einen Aufheber, mit dem Benefit rausgehen. Und die Leute, die einfach vielleicht nach 3 Jahren im Guten mit einer sauberen Übergabe gehen, leer ausgehen.
Total. Kann ich ein Lied von singen?
So.
Ich möchte noch eine Sache, bevor wir zum Aufsetzen gehen, sagen, die mir total wichtig ist und am Herzen liegt. Wie wird das Ganze eigentlich besteuert? Und es gibt einen riesengroßen Irrglauben. Wenn wir wieder dieses Thema angehen, denk zurück an diese 500 Anteile vom Unternehmen mal irgendwie 20 Euro und der Mitarbeitende hat dann 10.000 Euro. Müssen die eigentlich versteuert werden? Und ganz häufig kommt dann der sogenannte Irrglaube, ja, aber mit Aktien, das ist ja alles nur Kapitalertragssteuer und das sind dann wie knapp 25% nur darauf. Das ist nicht so. Das ist eine Vergütungskomponente, das heißt, diese 10.000 Euro werden ganz normal zu den steuerlichen Merkmalen der Lohnsteuer verrechnet, Nummer 1. Nummer 2, danach hat die Person eben den Nettoanteil in Anteilen und Cash im jeweiligen Depot. Und wenn dann Zugewinn erfolgt, wir nehmen jetzt das Beispiel 10.000 Euro nach Abzug irgendwie von Lohnsteuer, sagen wir, hat die Person 4.000 Euro Steuern Sozialabgaben gezahlt, hat 6.000 Euro im Depot, so mal der Anteile. Wenn die Person dann sagt, ich verkaufe jetzt aktiv die Anteile, damit ich quasi diesen Cashwert bekomme, dann schaut man, gab es zwischen Zuteilung und zwischen Verkauf, gab es da nochmal einen Wertzuwachs, ja, also sind aus den 6.000 Euro plötzlich 8.000 Euro geworden und auf diese 2.000 Euro findet dann nochmal eine Kapitalertragssteuer statt. Ganz normal, als wenn man auch andere Aktien verkauft. Und das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten. Ich weiß, es gibt gerade vom Startup-Verband Deutschland und verschiedenste Initiativen, diese ESOP-ASAP-Initiative, die sagen, wir müssen gerade für junge Talente, für junge Unternehmen diese Programme attraktiver gestalten, höhere Steuerfreibeträge geben, dass sich das Ganze mehr lohnt. Diese Initiativen gibt's, die sind auch auf einem guten Weg, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, halte das in meinem Hinterkopf. Das ist eine Vergütungskomponente und auch da gibt's ein Brutto und ein Netto.
Jetzt einmal ganz kurz, wir hatten es schon angeteasert, wer ist denn dafür verantwortlich? Ich erinnere mich an einen meiner ersten Jobs, weswegen ich ungelogen meine Beratung aufgemacht habe. Ich war dabei zu verstehen, wie die Gehaltsabrechnung funktioniert und sicherzustellen, dass alle krankenversichert sind. Und dann kommt mein Chef zu mir und sagt immer nur, Anjuli, wir brauchen ein WESOP. wir brauchen jetzt ein WESOP. Ich habe eine mittelschwere Panikattacke gekriegt, weil was ist ein WESOP? Wie sind die rechtlichen Bestimmungen? Wie soll ich denn den Wert davon bestimmen? Schon damals habe ich gedacht, auf gar keinen Fall mache ich das alleine. Und das wäre auch mein erster Tipp, den Annika schon ein bisschen angeteasert hat. Das macht bitte nicht HR alleine und vor allem nicht ein HR, der oder die vielleicht auch noch Berufsanfängerin ist.
Ja, auf gar keinen Fall. Das ist ein Thema, wo man zuallererst einmal schauen muss, was genau hat man eigentlich zur Verfügung. Man kann nicht sagen, oh, ich führe jetzt heute mal einen WESOP ein. Die Frage ist erstmal, wie viel Pool, also wie viel Anteile habt ihr überhaupt zur Verfügung? Und das zum Beispiel ist eine Frage, die hängt von eurer Geschäftsführung und in der Regel von euren Investoren ab. So Punkt eins. Punkt zwei, wenn man sich dann entscheidet, das ganze Thema einzuführen, dann stellt sich die Frage zusammen mit Finance und mit Legal. Wie ihr ein solches Programm stricken dürft, hängt von der Gesellschaftsform ab, hängt von eurer Unternehmensstruktur ab. Habt ihr eine Holding und dann ganz viele Tochtergesellschaften? Habt ihr ein Unternehmen? In wie vielen Ländern seid ihr unterwegs? Und top zu den einzelnen, ich sag mal, arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen Bedingungen im Land gibt es auch unterschiedliche Compliance-Anforderungen auf die jeweiligen Pläne. Das heißt, jeder Plan muss in jedem Land einmal geprüft werden, ob ihr den da so live nehmen könnt. Wie entwickelt sich der Unternehmenswert? Was bedeutet das auf Verwässerung für sonstige Investoren, Investorinnen? Ihr seht, das sind ganz viele Fragen, wo man wahrscheinlich jetzt gerade erstmal vorsitzt und denkt, was will sie gerade von uns? Ich will damit nur sagen, das ist ein Thema, vergütungsstrategisch und zu sagen, wollen wir sowas anbieten, wenn wir dürfen? Wenn ja, wem? Wollen wir das als Bindungs- oder als irgendwie Bonusprogramm nehmen? Das ist ein Thema, wo ich sage, das liegt vergütungsstrategisch bei HR. Wie man es dann ausgestaltet, hängt ganz, ganz stark immer im Schulterschluss mit Finance und mit Legal zusammen. Das sind einfach, es ist eins der komplexesten Themen, die ihr im Unternehmen anfassen könnt.
Plus, damit es noch schöner wird, ich hatte es eben schon angedeutet, das ist auch immer ein Thema, über das man sich am Ende streitet. Das heißt, dieses Ganze, wer kriegt wann was, was passiert im Austrittsfall, das sind alles Sachen, die würde ich, je nachdem, wie groß euer Unternehmen ist, mit Legal machen oder ich würde mir eine Expertise extern holen. Also es gibt Beratungsfirmen, die genau darauf spezialisiert sind, zu sagen, wie muss ich ein WESOP-Aktienprogramm durchgestalten, damit es eben das macht, was wir wollen. Wichtig für mich nochmal aus HR-Sicht, bitte denkt mit, was ist die underlying message? Also welche Kultur treibe ich damit? Wenn ich sage, Bad Leaver sind das und das. Wenn ich sage, du musst im Unternehmen sein so und so lange. Abschließend möchte ich sagen, für mich der schönste Weg, Mitarbeitenden am Unternehmen zu beteiligen, ist denen einfach Aktien zu geben. Auch das ist ja eine Option. Einfach zu sagen, hier sind ohne Wenn und Aber x Aktien von meinem Unternehmen. Auch das geht. Man muss da nicht vesten. Man muss da nicht sagen, du musst dein Gehalt umwandeln und du musst mindestens so und so lange bleiben und es muss in meinem Depot sein, sondern es gibt Unternehmen, die sagen, hier sind 5 Aktien, weil wir ein gutes Jahr hatten.
Und dazu 2 Anmerkungen. Wenn ihr diese Themen angeht, denkt immer an die Operations. Also sowas abzuwickeln ist auch wirklich seitens der Operations, der Agile-Tech-Infrastruktur, der Gehaltslohnabrechnung. Diese Vestings finden sich ja auf Gehaltszetteln hinterher wieder. Es ist ein riesengroßer Aufwand, vergesst das nicht. Leider noch ganz viel manuell an der Stelle. Es ist nicht, jetzt ist das Programm eingeführt, jetzt haben wir das einmal allen erklärt und gut ist, sondern ist ein Daueraufwand quasi bei euch in den Operations, Nummer 1. Und Nummer 2, ich kam schon zu dem Thema Erklären. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Anjuli. Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Mitarbeitende wirklich auf diesem Thema Aktien, Unternehmensbeteiligung echt Berührungsängste haben und Menschen sich sehr viel weniger damit beschäftigen können, wollen. Ich will da jetzt keine Mutmaßungen anstellen, als sie es mit irgendwie Fixgehalt und was zahle ich eigentlich für Steuern machen. Das heißt, wenn ihr sowas einführt, Nehmt euch alle Zeit der Welt, den Menschen es zu erklären. Kommunikation auf diesem Thema ist so wichtig, um Menschen auch davon zu überzeugen, warum genau ist das eigentlich gerade wichtig? Warum ist das ein Anreiz? Wie funktioniert das jetzt? Wenn die Menschen es nicht verstehen, dann ist das ganze verpuffte Liebesmüh. Dann hättet ihr auch jetzt ganz platt gesagt einen Cashbonus auszahlen können. Deswegen und dieses Thema als HR, bildet die Brücke zwischen Finance und Legal, kennt diese Verträge, erklärt diese Verträge, arbeitet Rechenbeispiele aus, fangt wirklich bei Themen an, was genau ist eigentlich eine Aktie? Wie funktioniert das? Warum geben wir euch die? Nehmt euch Zeit auf diesem Thema für Individualgespräche, holt Leute in Gruppen ab, macht Refresher vor den Vestings, also ganz, ganz, ganz viel Zeit in Kommunikation stecken.
Oder wie wir es sagten, auch wieder eine wunderbare Option für HR, sichtbar zu sein und Mehrwert zu leisten, weil das ist euer Job. So, was für ein leichtes Thema auf einen Montagmorgen. Liebe Annika, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal nahegebracht hast, was LTIs sind und gerade dieses Thema WESOP-Aktien so erklärt hast, dass man sich das traut als HR und auch da. Wir haben es damals schon gesagt bei den neuen Entities, ihr dürft sagen, wir wollen das nicht alleine machen. Holt euch da die Hilfe. Es wird am Ende auch für eure Sichtbarkeit und Standing besser sein, weil jeder weiß, dass das HR nicht alleine machen kann. Und wenn ihr so tut, als würdet ihr es selber machen können, you're setting yourself up for failure. Also ja. Es ist so ein komplexes Thema. Lieber einmal kurz über seinen Stolz springen und seinen Schatten, Stolz und Schatten springen und sagen, ich hole mir da Hilfe und pusht auch, dass ihr da Expertise bekommt, weil das tut hinten raus richtig weh.
Und der Schaden, den ihr anrichten könnt, der ist auch riesig. Wenn ihr da wirklich was verhunzt, gerade bei richtigen Aktien, die dann einmal am Markt verkauft wurden, es ist nicht so wie in der Payroll, auch ich habe jetzt mal überbezahlt und
genau,
drehe ich im nächsten Lohnlauf zurück. Ihr kriegt es nicht wieder zurück. So, daher auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören, für dieses mein persönliches Herzensthema. Aber ich weiß, für einen Montagmorgen jetzt für Menschen, die das nicht als ihr persönliches Herzensthema bezeichnen, nicht so die allerleichteste Kost. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch geholfen und euch weitergebracht.
Werbung.
Anjuli und ich möchten euch heute auch noch unseren Sponsor vorstellen und das ist Ravio.
Wie ihr aus letzter Woche schon wisst, Ravio ist eure Go-To-Compensation- und Benchmarking-Lösung für Gehaltsbänder. Aber wir wissen ja auch, viele dieser schmerzhaft erstellten Gehaltsbänder sind nach knapp einem Jahr gar nicht mehr das Papier wert, auf dem sie erstellt wurden. Und auch da hat Ravio eine fantastische Lösung für euch.
Genau, die Daten von Ravio aktualisieren sich nämlich quasi in Realtime. Das bedeutet, ihr bekommt immer mit, wie ist der Trend am Markt und wo bewegen sich die Gehaltsdaten hin. Bedeutet, ihr führt es einmal ein und habt danach eine Automatisierung drin und müsst diese Übung nicht jedes Jahr manuell wiederholen.
Und Ravios Daten decken mittlerweile über 45 Länder auf 4 Kontinenten ab und es werden ständig weitere Rollen und Länder veröffentlicht. Das heißt, einmal Arbeit gehabt, dann aber Daten für immer. Wir finden, das ist eine klasse Lösung.
Das war doch schön. Daten für immer.
Daten für immer. Wenn ihr mehr über Ravio lernen wollt, könnt ihr natürlich gerne über den Link in den Shownotes klicken. Und wir haben sogar eine eigene HR ungeschminkt Landingpage, die wir auch mit euch teilen.
Werbung Ende.
Und in diesem Sinne, vielen Dank an alle da draußen. Wenn ihr uns mögt und folgt, aktiviert auch gerne die Glocke bei Spotify. Folgt uns, schreibt uns und euch allen eine fantastische Woche. Macht uns stolz und happy HR.
Vielen Dank. Tschüss.